Wenn wir irgendwie einen Prompt absetzen, dann passiert da ja irgendwo eine Rechenoperation in einem Rechenzentrum. Und das ist natürlich immer irgendwie mit einem realen Ressourcenverbrauch dann am Ende auch des Tages verbunden. Ich finde es schon auch wichtig, dass man jetzt nicht zu sehr sozusagen die Verantwortung für diese Problematik, vor der wir da stehen, auf die Endnutzenden sozusagen abwälzt. Nicht jede Produktivitätssteigerung ist auch gleichzeitig eine Ressourceneinsparung. Warum ist es denn jetzt eigentlich so unfassbar notwendig, dass wir autonom fahrende Autos haben? Inwieweit ist es eigentlich auch ein bisschen ein Stück weit eine Wette auf die Zukunft?
Kai im Gespräch. Ein Podcast der WVGW über künstliche Intelligenz in der kritischen Infrastruktur. Mit Heike Gruber.
Und damit bin, wie immer, ich gemeint. Ich begrüße euch herzlich zu dieser neuen Folge. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute geht es um eine Frage, die wir alle bei der Arbeit mit KI, fürchte ich, wenig auf dem Schirm haben. Welche Ressourcen verbraucht eigentlich künstliche Intelligenz? Wir nutzen KI im Büro, in der Energie- und Wasserwirtschaft, im Marketing und das meistens doch mit dem Versprechen, dass wir Prozesse schneller und effizienter machen. Doch dabei vergessen wir eines, nämlich, dass für jeden Prompt, den wir absetzen, im Hintergrund Rechenprozesse laufen und eine Infrastruktur betrieben wird, die enorme Mengen an Energie und Wasser benötigt. Mein heutiger Gast ist Friederike Rode. Sie ist Techniksoziologin und forscht und lehrt an der BTU Cottbus-Senftenberg und am Berlin Ethics Lab der TU Berlin. Seit vielen Jahren beschäftigt sie sich wissenschaftlich mit der Nachhaltigkeit digitaler Technologien und damit, welche ökologischen Folgen die KI-Infrastruktur hat. Wir sprechen darüber, wo der Ressourcenbedarf für künstliche Intelligenz entsteht, welche Bereiche dabei häufig übersehen werden, welche Verantwortung große KI-Anbieter tragen und warum es nicht reicht, nur auf Effizienz und Produktivität zu schauen. Und wir gehen der Frage nach, was das alles für Unternehmen bedeutet, die KI einsetzen wollen und gleichzeitig nachhaltig handeln möchten. Und jetzt geht's los. Irgendwie nutzen wir ja alle, also ich weiß nicht, wie viel Sie jetzt KI nutzen, auch so im normalen Arbeitsalltag, aber ich benutze es schon relativ viel, muss ich zugeben. Und ich glaube, die meisten benutzen es mittlerweile relativ viel und fragen sich vielleicht nicht unbedingt, wie nachhaltig das in dem Moment ist, oder man geht irgendwie davon, also macht sich da so gar keine Gedanken drüber. Ist das ein Problem?
Ja, also das stimmt natürlich, dass das sehr viele in ihrem Alltag nutzen und ich nutze das zum Teil auch, also vor allem für solche Sachen wie Literaturrecherche oder so. Dafür kann man das natürlich sehr gut und auch effizient nutzen. Und die Zahlen zeigen ja auch, dass es immer mehr genutzt wird. Also ich glaube, in 2025 sind irgendwie die Zahl der Nutzenden von ChatGPT von 400 auf 800 Millionen User gestiegen. Und das ist natürlich schon eine ziemliche Größenordnung. Und darin zeigt sich aber natürlich auch, dass das ein bisschen problematisch ist im Hinblick auf, was bedeutet das eigentlich für dahinterliegende Ressourcenverbräuche. Weil klar, je mehr die Technologie genutzt wird, je mehr Bedarf ist natürlich auch da, dass irgendwo diese Rechenoperationen ja stattfinden müssen, die da im Hintergrund passieren. Ja. Und das sieht man eben schon stark in den Prognosen, die es da gibt zum Energieverbrauch von Rechenzentren, dass es eben sehr stark ansteigt, dass es sich eben verdoppeln soll bis 2030, bis auf 945 Terawattstunden, was schon eine ziemlich große Größenordnung ist weltweit. Also wir sehen schon, dass dahinter eben tatsächlich reale Ressourcenverbräuche liegen, weil wir eben dafür ja auch Infrastrukturen brauchen. Also wenn wir irgendwie einen Prompt absetzen, dann passiert da ja irgendwo eine Rechenoperation in einem Rechenzentrum. Und das ist natürlich immer irgendwie mit einem realen Ressourcenverbrauch dann am Ende auch des Tages verbunden. Und ich glaube, das macht man sich oft nicht so bewusst, wenn man sich im digitalen Raum bewegt oder eben KI dann nutzt.
Weil man es halt auch überhaupt nicht sieht, ne? Also man hat ja nur das Interface und ich sehe das nicht, ich spüre es in dem Moment ja auch nicht, was da eben an Ressourcen verloren geht. Also ich hatte eine Zahl recherchiert, das war ein wissenschaftliches Paper von 2023. Mehrere Autoren, die haben ermittelt, das war, glaube ich, so ungefähr, wenn ich jetzt einen Prompt in ChatGPT eingebe und da entwickelt sich ja oft so ein kleiner Dialog und mit, 10 bis 20 Antworten, was jetzt nicht unrealistisch ist, dass das ungefähr 500 Milliliter Wasser verbraucht. Also das heißt, ich könnte, wenn ich jetzt ChatGPT aufmache und ja eben was erarbeite oder vielleicht, weiß ich nicht, einen Text korrigieren lasse oder so, ein paar Nachfragen stelle, könnte ich auch eine halbe Flasche Wasser auf den Boden kippen.
Genau, ob man jetzt, also auf den Boden kippen würde man sie nicht, vielleicht nicht, weil tatsächlich kommt der Wasserverbrauch ja in, also der größte Teil des Wasserverbrauchs kommt ja eigentlich durch das Kühlwasser zustande, also das verdunstet sozusagen, das ist halt Verdunstungskühlung. Das heißt, ja, da wird Wasser verbraucht. Das ist eben genauso wie beim Energieverbrauch für einen einzelnen Prompt vielleicht sehr, sehr wenig. Aber wenn man das eben dann sozusagen hochskaliert, also wenn man sich die Anzahl der durchschnittlichen Prompts pro Tag, 8 Prompts pro Tag und so viel Nutzende, die das eben nutzen, weltweit Millionen Nutzerinnen und Nutzer, dann sind das eben schon ziemlich große Größenordnungen. Und dann kommen wir natürlich da auch auf sehr, sehr große globale Wasserverbräuche, die sich eben auch im mehreren 100-Milliarden-Bereich bewegen. Ich weiß nicht, wie wichtig das dann immer ist, genau die konkreten Zahlen zu haben, aber es ist eben tatsächlich für, also KI-bezogen sind es eben 60 Milliarden Wasser und insgesamt für alle Rechenzentren weltweit derzeit 779 Milliarden, also im Jahr 2025. Und da ist eben auch die Prognose, dass es ansteigt. Und das ist mir natürlich als Nutzende nicht so bewusst, dass das passiert. Und da finde ich es aber auch nochmal wichtig, darauf hinzuweisen, dass das ja auch eine Infrastruktur ist, die zum einerseits in einem bestimmten Ausmaß kostenlos bereitgestellt wird und aber eben es auch einen sehr, sehr großen Anreiz gibt, auch sozusagen in dieser Prompt-Logik immer noch weitere Rückfragen, also der Chatbot stellt ja auch dann immer noch weitere Rückfragen, soll ich das noch so machen oder das und das aufbereiten? Also es ist auch schon so ein bisschen ein Anreiz da, es dann noch mehr zu nutzen. Und da gibt es zum Beispiel auch Möglichkeiten, sozusagen in den Einstellungen zu sagen, er soll nicht immer noch mal nachfragen, ob er noch zusätzliche Dinge machen soll oder solche Sachen. Also der Chatbot, die Chatbotin, wie auch immer, warum man immer er sagt, ist auch ganz interessant, ja. Aber genau, ne? Also das heißt, auch auf dieser Ebene sozusagen von diesem typischen Nutzungsszenario, was glaube ich viele von uns kennen, eben, dass wir ChatGPT irgendwas fragen, analysieren lassen, wie auch immer, kann man schon auch versuchen, das weniger zu nutzen. Und mir persönlich geht es tatsächlich auch so, dass ich schon immer überlege, okay, da wird jetzt ein riesengroßer Rechenprozess in Gang gesetzt. Ist das nicht auch etwas, was ich irgendwie, indem ich einfach mal kurz recherchiere oder nachschaue in einer entsprechenden Studie oder was auch immer, viel schneller selbst rausfinden kann?
Ja, weil am Ende ist es, wie so oft beim Thema Nachhaltigkeit, vielleicht auch eine Frage der eigenen Haltung.
Ja, es ist eine Frage der eigenen Haltung, aber ich finde es schon auch wichtig, dass man jetzt nicht zu sehr sozusagen die Verantwortung für diese Problematik, vor der wir da stehen, auf die Endnutzenden sozusagen abwälzt. Weil man kann natürlich nicht eine Infrastruktur bereitstellen und sozusagen kontrollieren als Unternehmen und dann am Ende den Nutzenden sagen, ja, okay, ihr müsst jetzt die Verantwortung dafür übernehmen, dass das jetzt hier alles nachhaltig und ökologisch läuft. Also so funktioniert es halt meiner Meinung nach auch nicht. Weil das sind einfach ja auch sehr große, sage ich mal, kapitalintensive Unternehmen, die sozusagen einen sehr, sehr großen Marktwert haben, die dahinter stehen, die da auch sehr viel Geld reinstecken. Und ich glaube sozusagen, mit dieser finanziellen Anstrengung, die da unternommen wird, diese Infrastrukturen aufzubauen, geht schon auch eine große Verantwortung einher, meiner Meinung nach, diese Infrastruktur so zu gestalten, dass sie eben nicht den Planeten zerstört und natürlich auf einer sozialen Ebene auch keine Diskriminierungen hervorruft und solche Dinge. Also ich glaube schon, dass wir da auch sehr stark dahin gucken müssen, wo sind eigentlich strukturelle Verantwortlichkeiten.
Jetzt habe ich nicht unbedingt das Gefühl, dass die großen KI-Anbieter, die ja nun mal überwiegend aus USA oder aus China kommen, sich darüber wirklich so viel Gedanken machen. Also es ist ja vielleicht eher so, also eher sogar die Botschaft, ja, KI ist ein Riesenhebel für mehr Nachhaltigkeit und jetzt lasst es uns erstmal alles entwickeln und dann werden wir in der Zukunft, wenn wir das alles denn entwickelt haben, wird es eben unser ganzes Problem lösen. Also so ist ja ein bisschen die Denkweise, habe ich manchmal das Gefühl.
Ja, das, ich denke auch, dass die Denkweise oft so ist. Also beziehungsweise ich finde es ganz interessant, wie sich diese Debatte auch entwickelt hat. Also es gibt ja im Grunde genommen so ein bisschen zwei Button, wenn man so will. Ne? Also es gibt halt einerseits die Debatte, wofür setzen wir diese Technologie eigentlich ein? Also die kann man ja für ganz, ganz unterschiedliche Dinge einsetzen. Die wird natürlich viel im Social-Media-Bereich für irgendwie personalisierte Werbung, für Tracking, im Bereich Marketing wird es viel eingesetzt, im Finanzsektor wird es wahnsinnig viel eingesetzt, im E-Commerce und so weiter und so fort. Aber man kann es natürlich auch in Bereichen einsetzen, die irgendwie einen positiven Impact erzeugen aus einer Nachhaltigkeitssicht. Also sei das jetzt Klimamodellierung oder irgendwie Korruptionsbekämpfung oder was auch immer. Also alles, wo wir sozusagen irgendwie, weiß ich nicht, zum Beispiel Datenströme irgendwie tracken wollen, um halt irgendwie eine Problematik sozusagen zu adressieren, die damit zusammenhängt, kann man das natürlich einsetzen. Oder ob es jetzt irgendwie um ganz viel wird zum Beispiel auch eingesetzt für so Wildlife-Monitoring, also dass man halt eben mit Drohnen überwacht, wie viele Tiere leben da jetzt in dem Gebiet oder gibt's Wilderei und solche Dinge und das schon auch mit einem gewissen Erfolg, würde ich sagen. Was aber aus meiner Sicht da manchmal ein bisschen zu kurz kommt, ist, dass das ja nur ein Bruchteil aller KI-Anwendungen ist, die wirklich in diesem Bereich passiert. Also es wird ja überall sozusagen eingesetzt in allen möglichen Bereichen. Und es wird nicht immer und in allen Bereichen mit dem Ziel eingesetzt, irgendwie einen positiven sozialen oder ökologischen Beitrag zu leisten, sondern es wird ja auch für sehr stark ist sozusagen immer dieses Prozessoptimierung, Effizienzsteigerung, Produktivitätssteigerung. Und da muss man sich halt eben schon auch klar machen, okay, nicht jede Produktivitätssteigerung ist auch gleichzeitig eine Ressourceneinsparung. Ne? Also nur weil ich die Produktivität steigere, heißt das ja nicht, dass ich da irgendwie am Ende auch Ressourcen einspare. Das kann natürlich der Fall sein, aber das muss nicht der Fall sein. Ja, und deswegen ist eigentlich aus meiner Sicht wichtig, auch zu gucken, was bedeutet das eigentlich über den gesamten Lebenszyklus betrachtet, wenn man das wirklich nachhaltig gestalten will und eben nicht nur gucken auf den Einsatz sozusagen der Technologie.
Also das heißt, wir müssen eigentlich einmal aufdröseln den Unterschied zwischen KI für Nachhaltigkeit und wie nachhaltig ist eigentlich KI. Also das sind schon zwei unterschiedliche Paar Schuhe, oder?
Das sind auf jeden Fall zwei total unterschiedliche Paar Schuhe meiner Meinung nach, weil das halt eine ganz unterschiedliche Fragestellung ist. Weil das eine ist sozusagen die Fragestellung, wofür setze ich es ein? Also was ist eigentlich das Ziel? Was ist vielleicht auch so ein bisschen die Zielfunktion von diesem Modell, von diesem Machine Learning Modell, was ich da einsetze? Weil im Kern geht es ja um Modelle des maschinellen Lernens, was jetzt immer üblicherweise mit KI bezeichnet wird. Aber genauer genommen ist es eigentlich das. Also was ist eigentlich die Zielfunktion? Was soll damit erreicht werden? Und die andere Frage ist eben, wie ist eigentlich die gesamte Infrastruktur, die damit zusammenhängt, die vorgelagerte, nachgelagerte, die Entwicklung und so weiter, wie nachhaltig ist sie eigentlich gestaltet? Also welchen Einfluss hat die sozial gesehen, ökologisch gesehen, aber vielleicht sogar auch ökonomisch gesehen? Und was muss man eigentlich machen, damit sich das eben verbessert und damit die Auswirkungen und Risiken, die damit verbunden sind, verringert werden?
Und kann man erst dann wirklich bewerten, ob das Anwendungsziel wirklich nachhaltig ist, wenn ich eben all das auch mit berücksichtigt habe?
Im Grunde, also ich glaube, ob das Anwendungsziel nachhaltig ist, das kann man wahrscheinlich relativ schnell sich angucken im Sinne von, wofür wird sie denn eingesetzt? Also wird sie jetzt dafür eingesetzt für einen Algorithmus, der mir ein neues Produkt empfiehlt, damit ich mehr Produkte kaufe? Dann kann ich halt von vornherein schon mal sagen, ja, das ist vielleicht jetzt nicht so nachhaltig. Ich kann aber natürlich auch sagen, okay, wird es eingesetzt, mir ein Produkt zu empfehlen, was irgendwie nachhaltiger produziert wurde? Dann ist das Ziel sozusagen ja per se schon mal irgendwie zumindest in die Richtung. Oder habe ich jetzt irgendwie, weiß ich nicht, es gibt ja typische Anwendungen im Energiesektor beispielsweise. Also nutze ich es dafür, um sozusagen die Integration erneuerbarer Energien in das Stromnetz zu verbessern, dann ist das natürlich ein ganz klares Nachhaltigkeitsziel und auch ein klarer Nutzen, weil ich natürlich damit die Nutzung fossiler Energieträger verringere und damit natürlich auch die CO2-Emissionen, die damit verbunden sind. Also ich glaube, ob das Ziel sozusagen der Nutzung nachhaltig ist, kann man schon einfach sich relativ klar angucken. Ob aber das sozusagen dann am Ende, wenn man eben den Aufwand der Ressourcennutzung gegenüberstellt, sozusagen mit dem, was am Ende damit in irgendeiner Form eingespart oder sozusagen positiv in Anführungszeichen bewirkt werden soll, das muss man sich halt immer im Detail angucken. Und das ist tatsächlich gar nicht so einfach, sich das anzugucken.
Darauf wollte ich hinaus. Also das ist ja eigentlich eine Bilanz, eine Ökobilanz, die man erstellen muss. Und wenn ich jetzt raushöre, also wenn man jetzt mal auf einer Skala von 1 bis 10 die Wertschöpfung, also beispielsweise KI für Smart Grids, um eben das Stromnetz stabil zu halten, um erneuerbare Energien einzubinden. Sehr hohe Wertschöpfung oder sehr niedrige Wertschöpfung? Also, und dann im Vergleich dazu ein Online-Marketing-Ansatz.
Ja, also ich weiß nicht, ob das dann sozusagen auf Wertschöpfung fokussiert, sondern vielleicht eher sozusagen, was ist sozusagen der netto-positive Effekt? Und es gibt zumindest Studien, die sich das mal im Smart-City-Kontext sozusagen angeguckt haben und halt angeguckt haben, okay, welche Technologien, die halt man im Smart-City-Kontext nutzt, haben eigentlich ein hohes Einsparpotenzial am Ende, wenn man halt den ganzen Lebenszyklus betrachtet, wobei das bei dieser Studie jetzt nicht KI-spezifisch war. Und da kommt man dann bei Smart Grids auf sowas wie Netto-Einsparungen von 10% CO2-Emissionsäquivalenten. Also das ist schon sozusagen dann relativ viel, wenn man halt dann den gesamten Lebenszyklus betrachtet. Aber das ist natürlich auch immer ein bisschen eine Frage, wie großflächig wird es dann tatsächlich auch genutzt. Also ich glaube, im Energiesektor sind wir schon in einem Bereich, wo es sehr stark genutzt wird. Ne? Also gerade Übertragungsnetzbetreiber, also die Digitalisierung der Netze, aber eben auch dieses ganze Thema Predictive Maintenance und so. Also ne, es gibt schon auch Anwendungsbereiche, wo man sagen kann, da macht das total viel Sinn und da macht es auf jeden Fall Sinn, das einzusetzen. Aber es gibt natürlich auch ganz viele andere Anwendungsbereiche, wo wir eben gar nichts einsparen, sondern im Gegenteil, die dazu beitragen, dass wir irgendwie mehr konsumieren, personalisierte Werbung und solche Geschichten eben. Ne?
Wenn Sie jetzt sagen, wir müssen uns den gesamten Lebenszyklus angucken von der KI, welche Phase im Lebenszyklus wird denn da so am häufigsten übersehen?
Also aus meiner Sicht ist es nicht unbedingt der KI-Lebenszyklus selbst, sondern sozusagen der Lebenszyklus, der was auch mit den infrastrukturellen Voraussetzungen für KI zu tun hat. Also der KI-Lebenszyklus ist ja üblicherweise sowas wie Modellentwicklung, Training, also Daten, Modellentwicklung, Training, Anwendung und so weiter und so fort. Also das ist sozusagen so der Kern dieses Lebenszyklus. Und meine Perspektive ist aber, dass man das eigentlich erweitern muss. Also dass man eigentlich sagen muss, okay, das ist eigentlich eingebettet nochmal in einen Lebenszyklus für Infrastrukturen und infrastrukturelle Voraussetzungen, die überhaupt notwendig sind, damit so ein System überhaupt funktionieren kann und betrieben werden kann. Das sind natürlich einerseits sowas wie Rechenzentren. Da wird schon mittlerweile, glaube ich, relativ viel hingeschaut. Was aber meiner Meinung nach nicht so stark berücksichtigt wird, ist zum Beispiel die Herstellung von Chips. Also ne, für diese High-Performance-Computing-Infrastruktur, für die Rechenzentren brauche ich halt sehr, sehr viele Chips. Und wenn man sich da zum Beispiel Ressourcenverbräuche anguckt, also wie viel irgendwie diese Chip-Industrie verbraucht, dann sieht man halt eben, dass es halt sehr, sehr hohe Werte sind. Ne?
Also was verbraucht die? Also was wird dafür gebraucht an Ressourcen?
Also da werden natürlich verschiedene Materialien gebraucht, aber was da eben ein großes Problem ist, ist Wasser sozusagen. Es wird halt ultra reines Wasser gebraucht, womit halt eben diese Wafer gereinigt werden.
Was sind Wafer?
Wafer sind eben die Platten sozusagen, aus denen dann die Chips ausgestanzt werden sozusagen. Also und da zeigt sich eben, dass beispielsweise dieser Hersteller, also Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, TSMC, die halt diese Nvidia-Chips herstellen, dass sie halt 105 Milliarden Liter Wasser entnommen haben in 2022. Und wenn wir ja vorhin auch schon gehört haben, dass sozusagen alle Datenzentren zusammen 279 Milliarden Liter Wasser im Jahr verbrauchen, dann sehen wir schon, wie groß eigentlich sozusagen dieser Anteil ist. Auch von so etwas wie dem Wasserverbrauch von so vorgelagerten Prozessen, die aber eben auch notwendig sind. Weil diese Chips werden ja benötigt, es werden immer mehr Rechenzentren gebraucht. Und ich glaube, das ist beispielsweise was, wo man noch nicht so stark hinguckt. Also ich glaube, so in Richtung Rechenzentren, Wasserverbräuche, Energieverbräuche wird durchaus schon ein bisschen stärker geguckt in den letzten Jahren, meiner Ansicht nach. Aber diese vorgelagerten Prozesse zum Beispiel und was da eigentlich noch sozusagen an Ressourcenverbräuchen drinsteckt, da wird noch nicht so stark hingeguckt, meiner Meinung nach.
Und das ist dann in der Regel auch Trinkwasser, was da verwendet wird? Oder zumindest aus Trinkwasserressourcen?
Also bei Rechenzentren ist es in der Regel Trinkwasser, ja, bei der Kühlung von Rechenzentren. Das kann auch mal aufbereitetes Wasser sein. Also es gibt auch schon Projekte, wo man versucht, das mit aufbereitetem Wasser zu machen. Und bei der Halbleiterindustrie, da ist es tatsächlich also eben ultrareines Wasser. Also die brauchen eben wirklich, also das Wasser muss so stark gereinigt werden, das darf halt wirklich absolut gar keine Verunreinigungen mehr enthalten. Und wird eben häufig danach auch abgeleitet, halt in einer Form, in der es halt eben nicht mehr sehr rein ist. Also es sind eben auch große Abwassereinleitungen da zu verzeichnen. Also das heißt, ja, das ist Trinkwasser.
Ja, also was für Auswirkungen haben wir dann? Also ich vermute mal, es führt auch wieder zu Ressourcenkonflikten. In der Regel müssen wir auch mit unseren Wasserressourcen schon nachhaltig umgehen. Und wenn jetzt sozusagen ein neuer Verbraucher dazukommt, der auch noch sehr, sehr große Mengen dieser Ressource gebraucht, dann entsteht ja irgendwie ein Nutzungskonflikt, oder?
Ja, also es entstehen auf jeden Fall Nutzungskonflikte. Das beobachten wir schon auch in vielen verschiedenen Ländern. Also beispielsweise auch in den USA, wo ja sehr, sehr viele Rechenzentren auch stehen, gibt es schon auch Nutzungskonflikte beispielsweise mit der Landwirtschaft. Also dass eben die Farmer da eben protestieren, wenn neue Rechenzentren gebaut werden, dass eben die sehr viel Wasser benötigen. Und es ist eben auch häufig so, dass viele Rechenzentren in Regionen stehen, die halt sehr wasserarm sind. Also ne, in Chile gibt es sehr, sehr viele Konflikte. Es gibt aber auch in vielen anderen Ländern gab es auch Konflikte um den Bau von Rechenzentren. Aber in Chile ist eben so ein Fall gewesen, wo tatsächlich in Cerrillos, also in der Nähe von Santiago de Chile, das auch verhindert wurde, dass ein Rechenzentrum gebaut wurde. Da gibt es tatsächlich sehr große Konflikte, weil es da eben sehr wenig Wasser gibt. Und das natürlich dann in Konflikt ist mit der Trinkwassernutzung der lokalen Bevölkerung. Und ich finde, wenn wir dann an so einem Punkt angelangt sind, dann muss man sich eben dann doch schon auch die Frage stellen, wie stark ist es eigentlich noch ökologisch verträglich, dass diese Infrastruktur so stark expandiert, wie es eben derzeit der Fall ist oder wie es auch derzeit in Planung ist. Also da muss man sich einfach schon Gedanken drüber machen. Und da kann aus meiner Sicht eben nicht die Antwort drauf sein, naja gut, wir können es ja auch für positive Zwecke nutzen und wir können ja auch Wasser damit einsparen. Ja, wir können auch Wasser damit einsparen. Aber ob wir jetzt irgendwie 279 Milliarden Liter Wasser damit einsparen, das ist ja nochmal eine ganz andere Frage.
Aber ja, was wäre dann die richtige Antwort darauf oder die richtige Lösung?
Naja, also aus meiner Sicht ist einerseits natürlich eine Lösung, darüber nachzudenken, inwieweit ist es eigentlich auch ein bisschen ein Stück weit eine Wette auf die Zukunft. Also ne, da wird jetzt einfach wahnsinnig viel sozusagen Risikokapital in große Technologieunternehmen gesteckt, die eben dann KI entwickeln. Die Unternehmen stecken natürlich wahnsinnig viel Geld in die Ausweitung dieser Infrastrukturen und das hat sozusagen zwei Probleme. Also auf der einen Seite haben wir die Problematik, dass wir halt große Unternehmen haben, die das sehr stark kontrollieren, wie diese Infrastruktur gebaut wird. Und wir haben eben die Problematik, dass wir uns halt überlegen müssen, okay, inwieweit wollen wir eigentlich, dass diese Infrastrukturen immer so standardisiert gebaut werden, dass da überhaupt gar keine Nachhaltigkeitsansprüche mit verbunden sind. Also wir haben eben oft das Problem, dass, weiß ich nicht, wenn Microsoft ein Rechenzentrum baut oder so, dann baut es halt nach einem Standardprinzip. Das könnte auch anders gebaut werden. Also das müsste jetzt nicht aus Beton sein, das könnte auch aus Holz sein, das könnte vielleicht auch eine andere Art der Kühlung oder wie auch immer haben. Aber das wird eben oft standardisiert gebaut und das soll halt relativ schnell gebaut werden und so weiter und so fort. Und da ist es dann eben häufig so, dass da Nachhaltigkeitskriterien nicht immer eine Rolle spielen. Wobei man sagen muss, das muss man auch natürlich differenziert betrachten. Gucken wir da jetzt auf Deutschland, gucken wir auf Europa, gucken wir international. Ich glaube, wenn wir jetzt in Deutschland gucken, dann haben wir ja sozusagen mit der Energieeffizienzrichtlinie schon einen großen Hebel, um eben diese Infrastruktur nachhaltiger zu gestalten, ne? Mit Standortwahl, Abwärmenutzung und so weiter und so fort. Also das heißt, natürlich versucht man da auch, sich diesem Thema stärker zu widmen und auch Lösungen zu finden, wie kann man eigentlich versuchen, entweder Rechenzentren so zu gestalten, dass sie nicht so viel Kühlung benötigen oder andere Kühlsysteme und so weiter und so fort. Also ich glaube, da gibt es schon auch Ansatzpunkte, diese Infrastrukturen nachhaltiger zu gestalten. Was aus meiner Sicht noch ein wichtiger Aspekt ist, ist auch die Frage, wer baut und kontrolliert sozusagen diese Infrastruktur. Ne? Also wir haben es eben häufig ist der Fall, dass es eben große Technologieunternehmen sind, weil die eben tatsächlich auch die finanziellen Mittel haben, um diese Infrastruktur auszubauen. Aber man kann sich natürlich auch die Frage stellen, sollte man nicht auch versuchen, diese Infrastrukturen stärker in die Hände von, also gemeinwohlorientierter zu gestalten und vielleicht auch in die Hände von Akteuren zu legen, die damit eben gemeinwohlorientierte Interessen verfolgen und eben nicht nur sozusagen von wenigen großen Unternehmen diese Infrastrukturen zu kontrollieren, weil das ist ja auch zum Beispiel eine Entwicklung, die wir im Energiesystem auch sehen. Also wir sind ja auch in dieser ganzen Transformation sozusagen des Energiesystems sind ja auch ganz viele Energiegenossen entstanden und so weiter und so fort, die eben auf eine andere Art und Weise eine Infrastruktur bereitstellen, die eben genauso eine Basisinfrastruktur ist, wie es vielleicht irgendwann mal diese Rechenzentren werden.
Aber das heißt, der große Hebel, um jetzt eben beispielsweise so Infrastrukturen nachhaltiger zu bauen oder das Thema Nachhaltigkeit dabei überhaupt mitzudenken, ist und bleibt die Regulierung und ein politischer Rahmen, der vorgegeben muss. Und das würde ja am Ende auch wieder darauf auszahlen oder einzahlen, was Sie am Anfang meinten, dass man die Verantwortung jetzt nicht auf den Einzelnen eigentlich abwälzen kann, ne? Sondern im Prinzip muss das System irgendwie den Rahmen vorgeben.
Ja, genau. Also ich glaube, es gibt so ein bisschen unterschiedliche Ebenen. Also einerseits, ich glaube, dass die Regulierung auf jeden Fall eine sehr, sehr wichtige Ebene ist. Und das ist natürlich beispielsweise bei so ökologischen Auswirkungen, das passiert auf sehr viel unterschiedlichen Ebenen. Also ne, wir haben ja jetzt beispielsweise auf EU-Ebene, also wir haben die KI-Verordnung, aber die kann natürlich auch nur bestimmte Dinge regeln, weil das ist ein Produktsicherheitsgesetz und so weiter und so fort. Dann haben wir eben ne, so Energieeffizienzgesetzgebungen, die eben dann sozusagen eher sich auf der Ebene der Rechenzentren versuchen, dem regulatorisch zu nähern. Aber das ist natürlich, also in der Umweltpolitik muss man eben auch immer gucken, auf welcher Ebene wird eigentlich was sozusagen reguliert. Und wenn wir aber natürlich weltweit gucken, müssen wir halt schon auch sehen, dass wir da ja nur begrenzt sozusagen mit Regulierung rankommen. Und da würde ich halt schon sagen, dass es nicht nur sozusagen um Regulierung geht, sondern dass es schon auch darum geht, einerseits sozusagen Wissen aufzubauen und zu teilen und eben tatsächlich auch zu versuchen, Akteure, die eben vor Ort sind, auch zu befähigen, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Und es geht eben schon auch um solche Dinge wie, wir nennen das prozedurale Gerechtigkeit, also inwiefern werden eigentlich Akteure vor Ort beteiligt bei so einem Planungsprozess, wenn ein Datacenter gebaut wird. Weil was wir eben schon auch oft beobachten, ist, dass es eben wenig transparent dann beispielsweise ist und dass eben dann nur durch Anfragen und ein wirklich Dahinterklemmen von Akteuren vor Ort dann wirklich mal Zahlen veröffentlicht werden, wie viel Wasser wird denn da jetzt am Ende verbraucht, wie viel Energie und so weiter und so fort. Also ich glaube, dieser Aspekt sozusagen des Empowerments, sage ich mal, von Akteuren, die davon betroffen sind, ist auf einer globalen Ebene, glaube ich, auch sehr wichtig.
Ich wollte nochmal auf das Thema Hardware auch raus, weil Sie auch irgendwo in einer Studie wurde darüber gesprochen, dass eben die fortwährende Weiterentwicklung von KI eigentlich auch diesen Kreislauf immer wieder ankurbelt, dass immer wieder neue Hardware auch erzeugt und geschaffen werden muss. Also das wäre für mich noch so ein dritter Ressourcenverbrauchsbereich.
Ja, also genau, das ist halt sozusagen die sogenannte Software-induzierte Hardware-Obsoleszenz. Aber das hat auch natürlich viel damit zu tun. Gibt es da noch, genau, ist ein bisschen vielleicht ein komplizierter Begriff, aber es hat natürlich auch viel damit zu tun. Also, oder im Grunde geht es darum, brauche ich jetzt ein neues Gerät, weil eben, was weiß ich, für das Gerät es jetzt kein Update mehr gibt oder weil die Schnittstelle nicht funktioniert oder was auch immer. Also, und ich meine, da muss man natürlich sagen, das verstärkt sich möglicherweise jetzt nochmal durch diese ganze Machine Learning-Dimension, sage ich mal, der Digitalisierung. Ne? Ich meine, das ist auch schon vorher ein Problem gewesen, wenn man so will. Ne? Also ich habe mich ja zum Beispiel in meiner Promotion mit Smart Home beschäftigt und da ist es schon immer ein Problem gewesen, dass man halt, wenn es sozusagen keine offenen Schnittstellen und solche Dinge gibt, dass halt das dann nicht miteinander kommuniziert werden kann, diese verschiedenen Geräte von verschiedenen Herstellern und so weiter und so fort. Also, dass man da sozusagen dann irgendwie standardisierte, dass eben offene Schnittstellen geben muss oder standardisierte, ich glaube, Protokolle. Ich bin jetzt keine Informatikerin, deswegen kann ich die technischen Details dazu natürlich nicht erläutern, aber es ist auf jeden Fall schon immer ein Problem gewesen, dass sozusagen diese Kompatibilität von Hardware dass wenn wir da eben keine offenen Schnittstellen haben, dass es ein Problem ist, weil die Hardware dann eben nicht mehr funktioniert oder wir sie nicht mehr nutzen können. Was, glaube ich, bei der Entwicklung jetzt von diesem maschinellen Lernen nochmal hinzukommt, ist, dass wir häufig, um wirklich einen Nutzen zu erzielen, auch zusätzliche Hardware benötigen. Also wenn wir zum Beispiel sagen, okay, wir machen jetzt Wildlife Monitoring oder was auch immer, wir brauchen ja dann auch die Drohne und so weiter und so fort, ne? Also es ist halt auch, um bestimmte Daten zu erfassen, die ich halt benötige, um diesen Prozess oder was auch immer ich verbessern will, zu verbessern oder zu optimieren, ist halt eben häufig Hardware vonnöten. Mal ganz davon abgesehen sozusagen von dem, was wir jetzt in den Rechenzentren und so haben. Das ist natürlich auch ein riesengroßes Thema, dass wir da zunehmend Hardware brauchen. Aber es induziert natürlich auch viel Hardware-Nutzung. Also ich glaube, ein ganz klassisches Beispiel ist natürlich autonomes Fahren. Da haben wir irgendwie 30 Hardware-Komponenten, LiDAR, Sensorik, was weiß ich nicht alles sozusagen. Und das ist, das haben wir uns auch mal angeschaut in der Studie. Und das ist natürlich schon interessant, dass dann sozusagen so viel Hardware und riesige Gigabytes an Daten benötigt werden, um halt etwas zu automatisieren, was ja man als Mensch mit einem relativ geringen Energieaufwand eigentlich machen kann, so, ne? Und dann ist eben schon auch die Frage, okay, warum braucht man das denn jetzt eigentlich? Und warum ist es denn jetzt eigentlich so unfassbar notwendig, dass wir autonom fahrende Autos haben? Also das, finde ich, sind halt schon Dinge, wo man auch mal so ein bisschen grundsätzlich hinterfragen kann, wie viel Energie und also Energie im Sinne von Forschungsenergie und Geld und so weiter muss eigentlich reingesteckt werden in Ideen und Technologien, wo eigentlich so ein bisschen unklar ist, was am Ende eigentlich dann der gesellschaftliche Nutzen davon sein soll.
Also da sind wir dann wieder eigentlich bei unserem Anfang, ne? Welche Anwendungsszenarien machen eigentlich wirklich Sinn?
Genau, da sollte man einfach, und ich glaube, das ist auch ein wichtiger Hebel, ne? Also dass man sich eben wirklich auf die Technologien fokussiert, die eben wirklich einen großen Nutzen haben. Also sei es eben irgendwie, weiß ich nicht, Predictive Maintenance oder so, ne? Dass man halt eben, weiß ich nicht, gibt's ja in der Wasserbranche sozusagen auch eine Reduktion von Netzverlust und solche Dinge. Also sich eben zu konzentrieren auf die Dinge, wo man eben tatsächlich auch Einsparungen erzielen kann und weniger auf Dinge, die eigentlich mehr sozusagen ein technologisches Versprechen für die Zukunft sind, als jetzt irgendwie einen tatsächlichen Nutzen haben oder mit einem tatsächlichen Nutzen verbunden sind.
Welche Verantwortung sehen Sie da bei Unternehmen? Also weil viele Unternehmen ja auch sich als nachhaltig präsentieren oder gut, ist jetzt leider gerade ein Thema, was so ein bisschen nachlässt, ne? Aber ist ja schon so, dass gerade auch in der Energie- und Wasserwirtschaft ist das Thema Nachhaltigkeit ja auch teilweise echt verankert. Ja, Wasserressourcenschutz, das sind ja so tief grundlegende Themen, die sozusagen zur DNA dieser Unternehmen gehören. Was würden Sie jetzt erwarten von einem Unternehmen, das eben sich als nachhaltig zeigen möchte und trotzdem auch KI anwendet?
Ja, also einerseits, ich würde dem auf jeden Fall zustimmen. Also ich glaube auch, dass die Unternehmen sozusagen in der Energie- und Wasserwirtschaft da ja durchaus vielleicht auch eine sehr hohe intrinsische Motivation, sage ich mal, haben, weil sie sich ja auch viel, ne, also es geht eben darum, weiß ich nicht, geht es um erneuerbare Energien, Reduktion von Wasserverlusten beziehungsweise überhaupt Wassermanagement, nachhaltiges Wassermanagement und so weiter und so fort. Also ich glaube, dass auch, dass dieses Thema Nachhaltigkeit da stark verankert ist. Ich glaube, was die Unternehmen machen können, ist vor allem Verantwortung zu verlangen von den Unternehmen, bei denen sie die KI-Anwendungen kaufen und entwickeln lassen. Weil die entwickeln die ja nicht selber in der Regel. Die kaufen die ja irgendwo ein, weil das sind ja keine Softwareunternehmen. Gibt auch Verteilnetzbetreiber, die da sehr weit vorne sind und die da vielleicht auch so ein bisschen selber entwickeln. Also im Energiesektor würde ich vielleicht sagen, gut. Aber ich glaube, dass es wichtig ist, sich zu verdeutlichen, wo liegt denn jetzt eigentlich die Verantwortung? Und ich glaube, wenn Sie zum Beispiel eine KI-Anwendung einkaufen, dass Sie halt dann von dem Unternehmen, was die irgendwie bereitstellt, fordern, okay, wir wollen eine Dokumentation haben beispielsweise, ne? Also es gibt ja sogenannte Model Cards, wo man halt dann dokumentieren kann, okay, wie wurde das trainiert, wie lange, wie war vielleicht, wie hoch ist vielleicht möglicherweise der Energieverbrauch fürs Training? Können Sie vielleicht auch eine Aussage darüber treffen, wie hoch so etwas wie Energieverbräuche für die Inferenz sind, also für eine Iteration sozusagen? Also ich glaube, zu verlangen, dass es eine Dokumentation gibt, ist, glaube ich, gut, weil damit damit kann das Unternehmen dann auch sagen, okay, wenn ihr das System entwickelt, müsst ihr die Verantwortung dafür übernehmen. Wenn ich als Unternehmen selber diese Systeme entwickle, muss ich halt dann eben selber dafür sorgen, dass ich diese Dokumentation mache und dass ich wirklich entlang des Prozesses genau gucke, wer ist eigentlich verantwortlich, wer ist sozusagen auch Owner eigentlich überhaupt für diese KI-Anwendung, wer trägt die Verantwortung, wie habe ich das trainiert, gibt es vielleicht irgendwelche Biases und so weiter und so fort. Und ich glaube, infrastrukturseitig halt auch ein bisschen zu gucken, bei welchem Cloud-Anbieter bin ich eigentlich. Nutzt der Cloud-Anbieter erneuerbare Energien? Ist der Cloud-Anbieter transparent im Sinne von, woher überhaupt die Energie kommt und solche Dinge? Also ich glaube, darauf kann man ja zumindest als Unternehmen auch einen Einfluss nehmen, würde ich jetzt mal sagen.
Was wären so die 2, 3 wichtigsten Kriterien, die Sie abfragen würden? Also Sie hatten gerade schon gesagt, vielleicht Energieverbrauch.
Also ich glaube, das wichtigste Kriterium ist so Datenbasis, also auf welchen Daten wurde trainiert. Dann genau sowas wie Trainingszeit. Ich glaube, mit Trainingszeit zusammenhängen ja dann auch solche Dinge wie Energieverbräuche. Und eben auch sowas wie was sind eigentlich, also so Fehleranfälligkeiten? Also was sind eigentlich mögliche Fehler, Probleme, die irgendwie auftreten können? Das ist natürlich sehr unterschiedlich, je nachdem, in welchem Bereich ich das einsetze, ne? Also wenn das halt irgendwie zum Beispiel im Bildungsbereich oder so eingesetzt wird, dann geht es natürlich immer viel um solche Dinge wie Diskriminierung oder wenn es im sozialen Bereich eingesetzt wird. Das ist natürlich, wenn ich jetzt irgendeinen Prozess in einem Unternehmen optimiere, immer noch mal ein anderes Thema vielleicht. Aber auch da kann ich ja die Frage stellen, wer wird eigentlich vielleicht, gibt es irgendwelche Bereiche, Abteilungen, Personen, wie auch immer, die halt davon betroffen sind, wenn dieses System eingeführt wird? Sind die in irgendeiner Form, also wer ist eigentlich negativ betroffen so? Also deswegen würde ich sagen, sind die 3 Bereiche so Daten, Datenbasis, wie wurde das Modell trainiert, welche Tests wurden gemacht und wer ist eigentlich betroffen, wenn das System eingesetzt wird?
Was wäre so ein Punkt, wo Sie sagen würden, dann würde ich ein System lieber nicht einsetzen?
Also aus meiner Sicht wäre das, wenn sich zeigt, dass die negativen Folgen, also die Risiken, die damit verbunden sind, sei es für diejenigen, die betroffen sind oder eben auch aus einer ökologischen Perspektive beispielsweise, höher sind als das, was ich eigentlich damit erreichen möchte. Also wenn ich mir irgendwie sage, okay, ich setze jetzt eine KI ein, um Netzverluste in meinem Wassernetz zu reduzieren, sagen wir mal um 30%, was so Zahlen sind, was möglich sein kann sozusagen. Und dann stellt sich aber heraus, ja, okay, wenn ich das jetzt aber einsetze in meinem Unternehmen, dann ist die Einsparung von Wasser sozusagen geringer als das, was eigentlich am Ende verbraucht wird für den Rechenprozess, dann ist das eigentlich eine sehr interessante Frage, finde ich, weil für das Unternehmen selbst macht das ja trotzdem Sinn, weil das Unternehmen selbst sozusagen innerhalb von seiner Bilanz und jetzt hier vor Ort ja auch Wasser einspart. So. Und dann kann man natürlich die Frage stellen, soll ich das jetzt einsetzen oder sollte ich das nicht einsetzen? Also ich finde, in dem Fall würde ich zum Beispiel sagen, ja, man sollte es einsetzen, weil es macht total Sinn. Aber wenn sich eben herausstellt, dass ich damit einen sehr starken negativen Effekt erziele, entweder wenn ich es größer skaliere oder wenn ich es langfristig einsetze oder wie auch immer, dann sollte man das definitiv sehr stark hinterfragen. Das trifft vielleicht für Unternehmen der Energie- und Wasserwirtschaft nicht so stark zu, aber auch da können wir Einsatzbereiche sehen, wie im Recruiting oder wo auch immer, ne, wo ich vielleicht eine Diskriminierung habe und wo ich vielleicht durch den Einsatz von maschinellem Lernen dann vielleicht Menschen mit bestimmten Hintergründen nicht so stark einstelle, obwohl das vielleicht für die Diversität und die Kultur im Unternehmen förderlich wäre oder so. Es gibt halt sehr unterschiedliche Einsatzbereiche, deswegen muss man sich das, glaube ich, im Detail immer sehr stark angucken. Aber wenn sich zeigt, dass die negativen Wirkungen sehr stark sind bei einem großflächigen und langfristigen Einsatz, dann bin ich der Meinung, dass man auf jeden Fall versuchen sollte, andere Lösungen zu finden. Ein 2. Aspekt, den ich wichtig finde, dass man immer auch guckt, was ist eigentlich die Ursache von dem Problem, was ich lösen möchte mit dieser Technologie. Also ist die Ursache tatsächlich, adressiert meine KI-Anwendung tatsächlich die Ursache des Problems oder ist es vielleicht eher so eine Art Symptombekämpfung sozusagen? Ist es eben wirklich so, dass wenn wir jetzt diese Mobilitäts-App oder wie auch immer haben, dass wir damit erreichen, dass Menschen tatsächlich beispielsweise mehr öffentlichen Verkehr nutzen? Oder führt die irgendwie dazu, dass Menschen schneller einen Parkplatz finden oder wie auch immer, ne? Also so, es ist auch immer so ein bisschen eine Frage, löst das wirklich das eigentliche Problem? Und brauche ich nicht vielleicht einfach mehr Fahrradwege, damit die Menschen mehr Fahrrad fahren? Oder ist das eigentlich etwas, was ich mit einer technischen Lösung überhaupt adressieren kann, diese Problematik? Also das, finde ich, ist schon auch immer ein wichtiger Punkt. Also gerade beim Thema Klimawandel. Also ja, wir können das für Klimamodellierung nutzen, aber das heißt ja noch lange nicht, dass wir dann auch tätiger werden.
Was mir halt häufig begegnet, ist so dieser Ansatz, wir gucken jetzt mal, wo wir KI reinbringen können. Also da fehlt mir irgendwie so dieser, als ausschlaggebender Faktor für die Frage, wo können wir KI reinbringen, fehlt mir dann der konkrete Ansatz, sondern es wird eher so ein bisschen so gießkannenmäßig geguckt. Und dann frage ich mich auch, ist doch eigentlich auch schon verkehrt, weil wir müssen ja jetzt auch nicht zwingend überall KI reinbringen, nur weil es grundsätzlich geht. Und wenn wir Arbeitsabläufe haben, die man jetzt mit KI machen könnte, dann muss ich sie vielleicht trotzdem nicht mit KI machen, weil einfach die Person, die das tut, ihren Job gut macht und wir ja eigentlich auch kein Problem haben, so wie es läuft, ohne KI. Ich denke manchmal, das wäre schon so ein Ansatz, dass man nachhaltiger werden könnte, indem man gar nicht erst versucht, überall KI jetzt reinzubringen, nur weil es halt geht.
Ja, also ich glaube, das ist ja auch immer so das Typische bei einem Hype. Also es ist einfach auch gerade ein sehr, sehr starker Hype und ich glaube auch, dass der hoffentlich möglicherweise auch wieder ein bisschen abebben wird, weil man natürlich auch sieht, dass auch wenn ich sozusagen eine Machine Learning Anwendung nutze, bestimmte Voraussetzungen haben muss. Also ich muss einen guten Datensatz haben, die Daten müssen bereinigt sein und so weiter und so fort. Also nur weil das jetzt irgendwie eine KI ist, heißt das nicht, dass das jetzt automatisch immer alles total einwandfrei funktioniert. Also bestimmte Dinge, die schon immer wichtig waren für eine Automatisierung sozusagen oder für eine Verarbeitung von großen Datenmengen, wie eben gute Datensätze und so weiter und so fort, die brauche ich ja trotzdem. Also das heißt, und ja, ich glaube auch, dass man manchmal durchaus auch die Frage stellen sollte, muss ich eigentlich die Lösung schon vorher haben? Also muss ich schon wissen, ja, ich weiß, dass ich KI einsetzen will, wie kann ich denn jetzt hier in diesem Prozess KI einsetzen? Oder kann ich nicht vielmehr fragen, okay, was an diesem Prozess muss dann eigentlich sozusagen verbessert oder optimiert werden? Was möchte ich denn eigentlich überhaupt verbessern oder optimieren? Und welche, und brauche ich dafür eine Technik? Und wenn ja, welche? So, genau. Also so müsste man ja eigentlich da rangehen. Und dann ist das sicherlich auch nochmal eine andere Frage. Aber das hat natürlich auch viel mit, ja, also einerseits mit einem Hype zu tun und eben tatsächlich auch diesen, ja, die Wettbewerbsfähigkeit behalten und nicht hinten anstehen wollen und den Zug nicht verpassen und so weiter und so fort. Und viel auch meiner Meinung nach mit einer Innovations- und Technologiepolitik. Also was wird eigentlich gerade gefördert? Wofür gibt es eigentlich gerade Fördergelder und solche Dinge? Ne? Also, und man muss natürlich auch sagen, dass eben viele Dinge, die dann eingesetzt werden in irgendwie Unternehmen, also so eine im Bereich Optimierung von Prozessen und so weiter, das sind ja, das ist ja jetzt keine, weiß ich nicht, generative KI oder so, sondern das sind ja sozusagen vergleichsweise noch, normal finde ich immer so ein bisschen blöd. Ich muss mal überlegen, wie ich das gut formuliere.
Ja, aber ich weiß.
Das sind ja Modelle, die sozusagen einfach eine höhere statistische Auswertung haben und die dann eben statistische Vorhersagen machen auf Basis von bestimmten Daten. So, das heißt, das ist jetzt nicht die generative KI, sondern das ist eben wirklich sozusagen eine gute und intelligente Art der Datenverarbeitung. Ja, und das sind auch, finde ich, nochmal unterschiedliche Dinge. So.
Ich versuche das jetzt mal so ein bisschen zusammenzufassen. Also wir haben ja gesprochen über nachhaltige KI oder KI für Nachhaltigkeit. Und ich nehme jetzt also wirklich mit KI für Nachhaltigkeit, ja, aber nicht grundsätzlich. Also ne, man muss eben sehr genau hingucken, in welchem Bereich, für welches Anwendungsszenario. Und dann kann KI für Nachhaltigkeit wahrscheinlich wirklich viel bewirken. Aber KI ist per se nicht nachhaltig. Und das haben oder wäre vielleicht gut, wenn wir alle das so ein bisschen mehr im Hinterkopf haben, wenn wir KI nutzen und uns auch fragen, ob wir es unbedingt immer nutzen müssen.
Würde ich auch sagen, also dass man auch gerade als Unternehmen, als Organisation sich eben auch sehr stark überlegt, wo macht es wirklich Sinn, das einzusetzen, wo kann ich es wirklich gezielt einsetzen und eben auch wirklich aufgabenspezifisch sozusagen dann auch ein Modell nutzen oder beschaffen oder wie auch immer. Ich glaube, das macht total viel Sinn. Und bei dem Einsatz für einen Nachhaltigkeitszweck eben auch wirklich gucken, wird wirklich das Problem adressiert, was ich damit adressieren möchte. Also die Ursache des Problems auch. Das finde ich nochmal einen ganz wichtigen Aspekt. Und ja, ich würde dem auf jeden Fall auch zustimmen, dass im Moment sozusagen das KI als soziotechnisch-ökologisches System nicht nachhaltig ist.
Danke, Frau Rode.
Sehr gerne.
Vielen Dank für das Gespräch und danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
Ich danke auch und es hat mich sehr gefreut.
Mich auch. Das war Kai im Gespräch. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, abonnieren Sie unseren Podcast. Dann verpassen Sie auch keine neue Folge. Sie finden Kai im Gespräch auf Spotify, bei Apple Podcasts und auf unserer Website unter www.wvgw.de. Ich bedanke mich fürs Zuhören und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal und auf Wiederhören.